Diese Folge wird präsentiert von BBB Cycling, dem Profi, wenn es um Fahrradzubehör geht. Bei BBB Cycling findet ihr nahezu alles, was ihr braucht, um im Frühjahr auf dem Rad wieder richtig Gas zu geben. Von Werkzeugen über Bikepacking-Zubehör hin zu Helmen und Brillen. Und das zu einem fairen Preis. Ganz neu ist zum Beispiel die Full View HC, eine extrem leichte, rahmenlose Radbrille im modernen Design. Die hochwertigen Gläser mit MLC-Beschichtung sorgen dafür, dass du immer eine klare und scharfe Sicht hast. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Ja, vielleicht kennt ihr das Gefühl selber. Ihr habt euch vor Jahren mal ein Rennrad gekauft und auf einmal kennen Freunde euch und eure Wohnung vielleicht nicht wieder, weil da komische Dinge an der Wand hängen, wie zum Beispiel andere Rennräder. Ihr trinkt morgens nur noch den Espresso aus der Siebträgermaschine anstatt des Filterkaffees. Ja, und abends kommt ein belgisches Bier zum Abendbrot auf den Tisch und nicht einfach irgendwie ein Bitburger Pilz oder so. Wenn euch das auch so geht, dann ist das kein Grund zur Sorge, sondern ihr seid einfach mit Leib und Seele Rennradfahrer. Denn wir haben festgestellt, dass dieses Hobby Rennrad nicht nur dann stattfindet, wenn man auf dem Rad sitzt, sondern auch noch weitergeht, wenn man das Rad wieder in den Keller gestellt hat. Und um uns über dieses Thema mal ordentlich auszulassen, ist hier im Studio volles Haus. Die komplette Redaktion ist da. Da ist der Erik.
Hi.
Christian.
Hallo.
Und der Moritz.
Hallöchen.
Genau. Und bei uns geht es um Rennradfahren, und zwar Rennradfahren, das mehr als nur ein Hobby ist, sondern es ist ja eine ganze Lebenseinstellung. Wie geht es euch, Leute? Seid ihr Rennradfahrer nur auf dem Rennrad oder auch abseits des Rades? Ist wahrscheinlich eine sehr Frage, die in eine Richtung geht.
Was machst du beruflich? Jetzt mal ganz blöd gefragt.
Okay, das ist natürlich bei uns. Aber ihr kennt doch das Gefühl auch, dass Rennradfahren ganz viele weitere Bereiche des Lebens berührt als nur das Fahrradfahren draußen auf der Straße, oder?
Es ist wirklich ein Vollzeitjob, ich kann es nicht anders sagen. 24/7, 52 Wochen im Jahr.
365 Tage.
Ja.
Ja, ich finde...
Ja, definitiv.
Ich finde, das ist halt auch, was man irgendwie so nach und nach an sich feststellt. Also ich meine, jeder, der irgendwann mal angefangen, weil aus irgendeinem Grund eines Rennrades habhaft werden konnte und damit irgendwie die ersten Kilometer, die ersten Runden gefahren ist, die ersten Hügelchen hochgefahren ist und hat sich gefühlt wie Ulle oder Lenz oder wer auch immer. Und irgendwann stellt man fest, dass man sich halt doch viel mehr mit dem Thema einfach beschäftigt und auseinandersetzt und da ein ganzer Kosmos dahinter steckt, dass es halt einfach mehr ist, als nur ab und zu mal auf dem Fahrrad mit einem komischen Lenker zu sitzen und Berge hochzufahren, freiwillig.
Ich glaube, man muss mal definieren, was zählt eigentlich oder was definiert eigentlich den Lifestyle-Rennradfahren? Was fällt da drunter?
Genau, also ich würde sagen, alles, was nicht unmittelbar mit einem Rennrad zu tun hat. Also klar, das Radfahren auf einem Rennrad, okay, das ist das Rennradfahren, aber ja, da gibt's ja viele Dinge, die irgendwie gefühlt dazugehören, aber wo gar kein Rennrad irgendwie auch in der Nähe nur vorkommt. Ich nenne mal nur das eine, was ich gerade gesagt hatte, mit dem Kaffee. Also Kaffeegenuss, das ja, vielleicht auch das Zelebrieren eines Kaffeegetränks oder so, gibt's sicher auch in anderen Bereichen. Es gibt Leute, die definieren sich vor allem über den Kaffee, aber für Rennradfahrer oder für die allermeisten Rennradfahrer gehört so ein Kaffee, so ein Espresso auf der Tour oder bevor es losgeht, der gehört irgendwie, das ist mit Teil des Rennradfahrens, oder würdet ihr das anders sehen?
Bei mir kam das Kaffeetrinken tatsächlich erst später dazu. Also ich habe angefangen, Rennrad zu fahren, da habe ich noch gar keinen Kaffee getrunken. Dann aber irgendwann so mit Studium und Arbeit, irgendwann hat sich das bei mir so zum Kaffeetrinken entwickelt. Aber mittlerweile mache ich sogar auch gerne mal irgendwo eine Kaffeepause. Also das hätte ich so als ich vor fast 15 Jahren angefangen habe mit dem Rennradfahren, nie gedacht, dass mal so Kaffeepausen für mich irgendwie zu so einer Ausfahrt dazu gehören. Aber mittlerweile ist es dann schon irgendwie so, gerade wenn man jetzt mal irgendwo im Urlaub unterwegs ist, andere Regionen, bis man ein bisschen Zeit hat, man vielleicht auch mit ein paar Leuten unterwegs ist, sich dann irgendwo wirklich mal in so ein Café zu setzen, in Radklamotten, das Rad irgendwie noch so schön irgendwie vor dem Café angelehnt und sich dann einfach hinzusetzen und einen Kaffee zu schlürfen.
Möglichst fotografiert. Das Zelebrieren einer Kaffeepause, auf Deutsch gesagt.
Aber wenn ich jetzt so als normaler Urlauber ohne Rennrad unterwegs bin, dann ist die Kaffeepause oder dieses Kaffeetrinken für mich gar nicht so ein Act. Also das ist wirklich nur so, wenn ich da in Rennradklamotten vielleicht noch mit der geilen Sonnenbrille irgendwie im Café sitzen kann und alle sehen, ey, das ist ein Rennradfahrer, wie er im Buche steht. Das ist meine Form des Lifestyles.
Also ich für mich muss sagen, dieser Kaffee-Lifestyle, also ich trinke keinen Kaffee und ich habe noch nie Kaffee getrunken in größerer Regelmäßigkeit und ich habe es auch nicht über das Fahrradfahren angefangen, aber ich beobachte das natürlich auch, dass das für viele Rennradfahrer halt schon integraler Bestandteil irgendwie des Fahrradfahrens ist, dass das da halt integriert ist in die Ausfahrt, dass die Kaffeepause irgendwie dazugehört oder dass auch im Privaten irgendwie die Kaffeetassen haben alle irgendeinen Rennradbezug von irgendeinem Team oder von irgendeinem lustigen Rennradspruch drauf oder irgendeinem grafischen Element, was halt auf das Fahrradfahren verweist. Also ja, auch wenn ich selber keinen Kaffee trinke, beobachte ich das schon auch.
Aber die Frage, also ich glaube, das werden wir vielleicht jetzt hier nicht in aller Ausführlichkeit auf den Grund gehen können, aber es wundert mich schon, also die Frage ist, warum gehört das so zum Rennradfahren selbst? Moritz, du sagst ja, du beobachtest das auch, obwohl du selber gar keinen Kaffee trinkst, aber würdest auch sagen, ja, so Kaffee und Kaffee trinken, es könnte ein Teil dieses Rennrad-Lifestyles sein. Ist es vielleicht, weil das Koffein einfach Leistung steigert?
Ich glaube, das ist einfach dieser auch, mein Italien ist ja mit eines der gelobten Rennradländer zusammen mit Flandern, aber ich glaube, da kommen wir später noch drauf. Die sind ja für ein anderes, durchaus populäres Getränk im Radsport bekannt, die Flammen. Und Italien ist halt so die Kaffeekultur und ich glaube, das ergänzt sich oder rührt dann auch ein bisschen daher, dass man einfach so sagt, okay, wenn man unterwegs ist, einen guten Kaffee, das ist halt einfach so Rennrad Italien, Kaffee Italien. Es hat eine super Mischung. Pasta Italien, wahrscheinlich ja. Rotwein, komm.
Also du sagst Zusammen. Quasi, du sagst wahrscheinlich Campagnolo, Colnago, Espresso.
Das ist quasi, Hauptsache das Italien.
Geht einem auch gut, das geht einem auch gut über die Zunge.
Ja, Chianti.
Wahrscheinlich kommt es da auch ein bisschen. Ja gut, früher bei den ganz frühen Tour de France und wahrscheinlich auch Giro-Ausgaben, da gab es auch mal einen Rotwein irgendwie auf dem Rad. Also der Wein ist da vielleicht auch noch nicht so weit weg.
Ja, aber es steht halt, dieser Kaffee steht vielleicht auch stellvertretend für das Gesellige beim Radsport, dass du dich halt irgendwo hinsetzt, dass du dich austauschst, dass es nicht nur darum geht, möglichst schnell und möglichst viele Kilometer zu fahren, sondern dass eben auch das Zwischenmenschliche, der Austausch, das Gemütliche,
der Genuss
dabei ist.
Ja, ich glaube, selbst wenn du dich in Italien mit einem Espresso in ein kleines Café setzt und in Radklamotten, da passiert das dir wahrscheinlich schon auch mal, dass du mal ins Gespräch kommst mit deinem Nebenmann, auch vielleicht übers Radfahren. Also das hat definitiv was Geselliges und so ein bisschen, ja, den Austausch mit anderen übers eigene Hobby und da gibt's ja immer was zu erzählen dann auch.
Wobei ich ja tatsächlich, wie gesagt, nicht selber den Kaffee trinke. Ich würde mich ja eher auf das zweite Getränk, was wir eben schon angedeutet haben, fokussieren, nämlich das Bier, was ja vor allen Dingen in Belgien halt eine absolute Radsporthochburg ja wirklich auch zelebriert wird. Und für mich gehört halt eher das Bier nach der Tour. Gerne auch alkoholfrei, das muss gar nicht mit Umdrehungen sein. Aber das, finde ich, gehört halt eher dazu. Und das macht für mich so ein bisschen den Lifestyle und den Genuss auch aus.
Ist vielleicht so ein bisschen der ähnliche Aspekt der Geselligkeit, aber auf ein eher mittel-nordeuropäischeres Getränk gemünzt. Die Bier hat ja hier eine ganz, ganz große Kultur und in Belgien sowieso auch. Und muss man natürlich dazu sagen, es ist ein isotonisch. Also es ist wirkt sehr gut bei der Flüssigkeitsaufnahme nach der Tour. Da sind ordentlich Mineralstoffe drin. Also es ist ist ja eigentlich quasi Regeneration, die also schon mit dem Getränk beginnt.
Es kommt drauf an, welches Bier du meinst. Also ich glaube, das Starkbier mit 8%, was du dir dann in die Birne stellst.
So ein Stiefel oder so.
Ich weiß nicht, wie regenerativ das wirkt. Also es regt vielleicht auch den Schlaf an irgendwann, aber...
Aber wer ist denn, wer von euch ist denn so, weil ich muss sagen, also die belgischen Biere, bei aller Liebe zur Tradition und zum Radsport in Belgien, so ein belgisches Bier, das geht mir einfach echt nicht so gut rein. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich hier beichten. Wie ist das bei euch? Trinkt ihr das gerne?
Es kommt ganz drauf an. Also ich glaube, da gibt's eine unfassbare Vielfalt, durch die man sich natürlich auch erstmal durchprobieren muss. Also
mit Betonung auf muss, also man muss. Leidet da natürlich sehr bei diesen kulinarischen Experimenten, die man da vornimmt.
Ja, nee, also es gibt ja schon Unterschiede, also von irgendwelchen hellen Blond-Bieren bis zu diesen Trappisten-Bieren und ich weiß nicht, ich hatte mal einen Düvel, das hatte auch echt so 8-9 Umdrehungen, also das ist schon relativ stark, wenn man das zu sich nimmt und nicht damit rechnet, aber andererseits ich werfe ja hier gerne mal ein, dass ich tatsächlich mein Auslandssemester in Lille verbracht habe, was ja quasi in Spuckweite von Belgien ist. Und da habe ich dann durchaus auch mal so ein Leffe irgendwie zu schätzen gelernt. Also das ist schon ein feines Stöffchen.
Ich bin ja gar kein Alkoholtrinker. Ich habe davor vor fast 10 Jahren aufgehört, Alkohol zu trinken und war aber vor ein paar Jahren mal so normal für einen Städtetrip in Brüssel. Und habe mir dann auch gedacht, so jetzt musste aber mal, also ich habe mir das Bier mit nach Hause genommen und dann halt später in Deutschland getrunken. Und es war ein Leffe und es war ein Starkbier. Also das hat dann bei mir gut gewirkt, weil ich natürlich davor ein paar Jahre keinerlei Alkoholberührung mehr hatte.
Abstinent gewesen bist.
Ja. Aber es war echt lecker. Aber ich weiß noch, ich habe da irgendwie, da lief auch ein Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft. Und die zweite Halbzeit habe ich dann noch gesehen, aber nicht mehr so richtig wahrgenommen.
So schnell kann es gehen.
Das hat gut gewirkt bei mir, ja.
Ich bin großer Fan vom Eau de Quaremont. Das ist ja auch ein Berg bei der Flandern oder in einer von den Anstiegen bei der Flandern-Rundfahrt und auch bei weiteren belgischen Klassikern. Und das ist auch ein ganz wunderbares belgisches Bier. Das kann ich sehr empfehlen.
Wo du den Quaremont nennst und dann gleich hier dazu fügst, ja, das ist so ein Berg, da werden die Hälfte unserer Zuhörer wird wahrscheinlich gedacht haben, ja, wissen wir doch. Ja. Da sprichst du ja auch so einen Punkt an, also wo das Rennradfahren quasi über das eigentliche Radfahren hinaus irgendwie Einfluss auf das Leben und hat. Man wird irgendwie für sehr selektive Bereiche kann man seine Geografiekenntnisse verbessern. Also überall da, wo Rennen stattfinden, sei es jetzt ein Tagesklassiker, Frühjahrsklassiker oder eine Grand Tour, kennt man sich auf einmal besser aus, obwohl man vielleicht auch noch nie da gewesen ist. Oder geht das euch ähnlich?
Ja, das ist ja, wenn du zum Beispiel, es gibt ja als Fanartikel, gibt es ja so T-Shirts oder Pullover, wo dann draufsteht, Eau de Quaremont, Behrendries, Boosberg und sonst irgendwie sowas. Und das ist halt für Außenstehende einfach nicht nachvollziehbar. Die begreifen das natürlich nicht. Mhm. Oder halt von der Tour de France irgendwie Galibier, Tourmalet, Ventoux. Und dann hast du so einen Pullover an und alle denken so, hä, Bist du denn für ein komischer Mensch? Was sind das für Buchstabenkombinationen da?
Kauderwelsch.
Wäre das, daran erkennt man dann halt, wenn du da weißt, was gemeint ist, dann bist du halt wahrscheinlich ein sehr, nicht nur normaler Rennradfahrer, sondern auch schon ein sehr interessierter Rennradfahrer.
Also überspitzt formuliert, wenn ich jetzt nach Flandern fahren würde, bräuchte ich wahrscheinlich seltener das Navi, als wenn ich jetzt hier in Frankfurt bei mir zu Hause irgendwo hin müsste. Also gefühlt kenne ich mich da irgendwie besser aus. Und mittlerweile ist auch so, wenn ich die Profirennen gucke, dann weiß ich schon, ah ja, jetzt kommt gleich irgendwie das Haus mit dem weißen Briefkasten, dann geht's links weg, dann steht da die Tanne rechts, die irgendwie schon letztes Jahr gestutzt wurde und dann beginnt das Kopfsteinpflaster, wo man nicht links fahren sollte, weil da sind die Furchen besonders tief.
Aber dann würdest du halt, auch wenn du das Navi da nicht brauchst, würdest du mit dem Auto dann halt über jeden kleinen Feldweg brettern.
Ja.
Und über jede Kopfsteinpflaster, anstatt die Autobahn zu nehmen. Ja. Und bräuchtest dann halt 5 Stunden statt 25 Minuten.
Ja, ich wüsste, wie ich den Stau vermeiden kann. Ich kenne die Schleichwege.
Du kennst alle Schleichwege.
Ja.
Ja, und auch das geht ja schon los mit der Routenführung oder mit der Vorstellung der Route der Grand Tours im Herbst irgendwie, dass man schon da... Ja, wenn man irgendwie ein bisschen ein Rennradfahrer ist und das so ein bisschen zelebriert, dass man da schon eigentlich beurteilen kann, hey, das wird die zweite Woche wird irgendwie besonders hart oder so, weil ohne nachzugucken im Atlas, du weißt, okay, das sind schon mal ein paar tausend Höhenmeter, die da abgerissen werden. Und ja, das setzt sich einfach fest im Kopf.
Ja, wobei dann ja auch bei der Tourvorstellung immer so, zumindest bei mir im Hinterkopf mitschwingt, fahren sie irgendwo in einer Ecke vorbei, die jetzt mal einigermaßen vertretbar zu erreichen ist, damit man die einmalige Chance oder die mehrmalige Chance hat, sich irgendwie 3 Stunden an irgendeinen Straßenrand, an irgendeiner Provinzstraße zu stellen, um dann ewig sich die Beine in den Bauch zu stehen, um dann innerhalb von 10 Sekunden ein Feld an sich vorbeirauschen zu sehen, wenn es lange dauert, um dann wieder durch den Stau nach Hause zu fahren. Also ich meine, das ist ja auch so ein Ding, was jetzt Außenstehende nur, sagen wir, begrenzt verstehen können, warum man das eigentlich macht. Oder andere Leute, die sich irgendwie 3 Tage vorher am Galibier in irgendeine Kurve stellen, da campen irgendwo in der Einöde, ja letzten Endes, um dann irgendwie 2 Tage lang mit besoffenen Holländern zu feiern, was euch richtig Spaß macht.
Ja gut, aber wenn man sich
das anguckt, ist wie Festival, ohne dass Musik da spielt, also das ist schon irgendwie geil.
Wenn man sich mal anguckt, es war doch vor 2 Jahren oder so, bevor Corona anfing, war doch legendär dieses Video aus Alpe d'Huez und ging in den Social Medias steil von den Holländern, die glaube ich in Alpe d'Huez feiern. Und dann kommt dann noch so ein Dino durchs Bild gehüpft und die tanzen da alle zu einem holländischen Schlagerlied und so. Und das ist ja auch einfach mal total cool. Also das muss man ja auch sagen. Es ist halt natürlich.
Andere
ist es
fliegen dafür nach Mallorca und Ballermann.
Die 15 Minuten, also bei einer Bergetappe ist es ja tatsächlich dann eher länger, wo das Feld vorbeifährt. Das ist natürlich das eine. Und natürlich feiert man da auch unfassbar die Leute, aber also die Profis. Aber natürlich ist das auch sehr viel mehr. Es ist halt die Gemeinschaft der Leute, die sich da trifft, auch durchaus das Internationale bei Weltmeisterschaften oder sowas, dass du da wirklich oder eben Tour de France, die Leute aus ganz Europa oder sogar der ganzen Welt triffst und alle zelebrieren gemeinsam diesen Sport. Und das ist ja auch natürlich Lifestyle, aber auch total cool einfach.
Und was ich auch total daran mag, du hast gerade gesagt, so dieses Zelebrieren des Sports, es steht halt wirklich der Sport im Vordergrund. Also wenn dann da die Holländer feiern und der Erste, der vorbeikommt, ist Chris Froome, dann feiern die den genauso, wie wenn dann 10 Minuten später Tom Dumoulin da vorbeikommt oder wenn dann irgendwann die Sprinter da irgendwann den Berg in Anführungsstrichen hochgeschlichen kommen. Das ist auch so, was ich am Rennradfahren oder an dieser Radsportszene, an dieser Leidenschaft total mag. Dieses so... Du feierst einfach jeden, der das irgendwie macht. Und da gibt es nicht irgendwie dieses, ach, das sind die Holländer und das sind die Deutschen und das sind die Polen und das sind die Spanier, was du ja in anderen Sportarten schnell mal hast. Fußball. Das finde ich total, total klasse. Und das gehört für mich auch zu diesem Lifestyle dazu, so die Leistung anderer Sportler irgendwo zu ehren und zu würdigen.
Es gibt ja auch, also das ist ja wirklich so, dieses 3 Tage am Galibier oder so irgendwie zu campen im Wohnmobil, das ist ja, muss man schon sagen, das ist die höchste Stufe, würde ich fast sagen, des Radsport-Fanseins und das so, ja, und dieses Feiern, Abfeiern des Radsports. Ich meine, es gibt auch Leute, die bleiben zwar zu Hause, gucken aber auch dann 3 Wochen lang fast jede Etappe, vielleicht nicht in voller Länge, aber versuchen zumindest...
Nicht?
Entschuldigung. Versuchen es zumindest. Ja, manche Leute müssen auch noch arbeiten, Erik, und so. Können den Jahresurlaub nicht nur während der Tour nehmen.
Um fernzusehen.
Aber das sind ja... Aber das sind ja auch, also das ist ja auch schon was quasi vielleicht für Außenstehende, die nicht Rennradfahrer sind und da nicht so sehr drin sind, ein bisschen schwer nachzuvollziehen ist, weil die Tour de France oder die Grand Tours generell sind jetzt nicht so bekannt, dass jeden Tag irgendwie das absolute Feuerwerk da abgeblasen wird. Dafür sind die Dinge auch einfach zu lang. Aber trotzdem erwischt man sich dann irgendwie, dass man halt auch mal bei so einer Flachetappe irgendwie ein paar Stunden hängen bleibt und denkt, naja, die Zeit ging aber schnell rum. Also so geht es mir zumindest, dass ich vorher nicht dachte, dass ich quasi das durchhalte, das so lang zu gucken. Und am Ende ist die Zeit dann doch weg.
Aber ich finde, Profisport zu verfolgen, den Profiradsport zu verfolgen, erschöpft sich ja auch nicht nur mit der Tour de France, sondern es gibt ja... Also ich finde, ich für mich merke immer, dass ich so rennradtechnisch ein bisschen einen an der Klatsche habe, wenn ich halt dann auch alle möglichen kleinen Rennen gucke und dann irgendwie im Winter noch irgendein Crossrennen in irgendeiner belgischen Provinzstadt, die ich noch nie gehört habe, wo dann auch nicht Wout van Aert und Konsorten, also die ganz Bekannten am Start sind, sondern, also ich weiß nicht, meine Frau hatte kürzlich, als ich mal irgendwie so ein paar Namen, ah, und der ist jetzt heute vorne und so, hat sie gesagt, da habe ich noch nie gehört, hast du noch nie drüber gesprochen. Wer zum Teufel ist, weiß ich nicht, Michael von Torenhaut oder sowas. Ja, und, ja, aber das finde ich, macht schon auch den Reiz aus, oder da spürt man halt, okay, ja, man ist halt irgendwie von diesem Radsport-Virus infiziert, wenn man halt auch echt, oder bei der Arbeit auch einfach nur mit dem Handy oder mit dem iPad irgendwie daneben stehen hat, ah, okay, da läuft jetzt halt E3 Harelbeke oder irgendwie so.
Ja, ich meine, das sind ja diese kleinen Rennen, also wenn du die wirklich dann guckst, also nicht nur Paris-Roubaix und die großen, sondern halt auch echt so Brüssel, Körne, Brüssel und was ist dieses, gibt's auch eins, das mittwochs immer ist, das ist der
Pfeil von Brabant,
genau. Ja, das ist ja immer mittwochs, also so mitten in der Woche. Also nicht mal an einem Wochenende. Also das sind ja so Rennen, wenn du die guckst, dann bist du echt komplett verloren eigentlich.
Aber Moritz, du hast gerade einen schönen Punkt angesprochen, so dieses Verständnis für den eigenen Lifestyle, das stößt dann schon so im eigenen Haushalt, in der eigenen Familie manchmal schon an seine Grenzen. Also bei uns zu Hause ist immer so ein ganz beliebtes Phänomen, wenn wir irgendwo in den Urlaub fahren durch die Alpen und ich dann irgendwie links und rechts gucke, ah, und da ist der Passo delle und der, da ist der Cima del, was weiß ich, da war doch beim Giro mal das und jenes und dieses, und meine Freundin sitzt daneben und sagt, mhm.
Also wenn man zu dozieren beginnt.
Ja, ja. Es ist wirklich so, und tatsächlich ertappe ich mich auch ganz oft dabei, dass wenn ich jetzt Giro oder Tour oder was auch immer gucke, dass ich dann so denke, ach, das ist aber auch schön, oh, da möchte ich im Urlaub hin. Und das dann mal so bei der nächsten Urlaubsplanung mal so, ach, wollen wir nicht mal nach das und das?
Wir waren noch lang nicht mehr in Italien.
Ja, und so, wo liegt das denn? Wie kommst du jetzt darauf? Ach du, keine Ahnung, da habe ich mal neulich was von gehört.
Ja, yeah, man, da kommt ja auch dazu, dass dann ja das Fahrrad ja eigentlich immer irgendwie mit in den Urlaub muss, wenn es sich irgendwie einrichten lässt. Natürlich mit dem hochheiligen Versprechen, ja, maximal ein Türchen irgendwie, wird sich ja irgendwo so ein kleines Zeitfenster finden lassen. Und wenn man morgens um 6 irgendwie für 2 Stunden irgendwie geht, aber das Rad nicht mitzunehmen, ist eigentlich, wenn sich, also nicht per se verbietet, eigentlich keine Option. Also irgendwie muss ja dafür schon noch ein Plätzchen sein eigentlich.
Ja, die gesamte Urlaubsplanung halt. Wo fährt man hin?
Genau, das ist ja der andere.
Kann man das Fahrrad integrieren? Wie, welche Ausreden legt man sich zurecht und welchen Kuhhandel geht man ein, damit man eben einen Nachmittag irgendwo auch freikriegt?
Ja. Also ich habe schon auch von Leuten gehört, die quasi auf der An- oder Abreise das dann so gemacht haben, dass sie sich haben früher raussetzen lassen oder quasi früher losgefahren sind, um sozusagen eine erste große Etappe der Reise in den Urlaub einfach auf dem Rad zurückzulegen, weil quasi ja der Weg ist das Ziel. Also ich meine, ist dann vielleicht nicht ganz so, sollte man vielleicht eher quasi auf der Rückreise machen, dann, dass man nicht immer von zu Hause losfährt sozusagen, weil die Strecken kennt man ja schon. Aber wenn es dann aus Italien zurückgeht und du fährst halt, ja,
irgendwie einen halben Tag. Schmeiß ich mal vom Trainer raus.
Genau, fährst einen halben Tag, ja, aber nur für die Abfahrten dann.
Aber das habe ich da tatsächlich auch schon gemacht. Also im Urlaub, auch wenn man einen Tagesausflug macht, dass man dann das Fahrrad irgendwo mit ins Auto wirft und dann der Family sagt, okay, jetzt haben wir hier, sind wir gerade 4 Stunden total cool gewandert oder haben dieses oder jene uns angeguckt und jetzt fahrt ihr schon wieder zurück zum Hotel oder zum Campingplatz und ich fahre halt den gleichen Weg oder eine kleine Schleife mit dem Rennrad halt.
Bringt mich auch zu einem anderen Punkt. Natürlich das Auto, das man besitzt, das muss natürlich so groß sein, dass da neben Familie, Kindern, Oma, Opa, Hund, Katze, Maus, dass natürlich auch immer das Fahrrad noch mit reinpasst.
Oder so praktisch, also, es muss nicht immer die Größe sein, oder so praktisch, ist da eine Anhängerkupplung dran oder ist da irgendwie, ja, genau, irgendwie irgendein Feature, was besonders gut ist, um Fahrrad zu transportieren.
Es gibt ja, das war ja eine von diesen Veluminati-Regeln, dass das Auto quasi, dass das Rad, das auf dem Auto transportiert wird, mehr wert sein muss als das Auto an sich, aber ich finde, viel wichtiger ist ja, dass das Auto, das man besitzt, auf jeden Fall eine Möglichkeit haben muss, das Rad sicher einigermaßen zu transportieren, egal ob jetzt die Dachreling und dann auf dem Dach oder Anhängerkupplung oder dann natürlich, wenn man genug Platz drin hat, dann einfach ganz geschützt im Innenraum. Das ist natürlich das Beste am Ende fürs Fahrrad. Aber ja, das ist eine wichtige Entscheidung, beim Autokauf, dass man das gleich mit berücksichtigt, weil also wenn du immer Vorder- und Hinterrad rausnehmen musst, um das Rad irgendwie hinten reinzubekommen, dann war es vielleicht nicht das richtige Auto.
Ja, aber es geht schon auch. Also das habe ich.
Geht alles.
Ist halt problematisch wird's, wenn die Kinder dann irgendwann dazukommen, dann muss man.
Wenn du deren Räder Lösungen auch noch finden. Mitnehmen musst.
So, jetzt darfst du den ganzen Rückweg das Vorderrad halten. Hier, bitte, pass gut drauf auf. Und was sich da im Rücken drückt, ist die Gabel. Das ist nicht schlimm, das muss so.
Das muss so.
Und wenn nicht, dann kannst du auch dich in Selbstständigkeit üben und mal mit dem Zug fahren üben. Okay. Ja,
cool. Ein großes Abenteuer. Nein,
du kannst jetzt keine Gummibärchen essen, deine Hände sind voll mit Kettenfett.
Ja. Also die Familie wird da auch möglichst eingespannt. Ja, man färbt so ein bisschen auf das ganze Umfeld schon ab auch. Also im Idealfall sagt die Frau oder Freundin oder so irgendwann nicht mehr, Namen habe ich noch nie gehört, sondern Phantomhaut. Ah, der hat doch Namur gewonnen letztes Jahr oder so. Also das ist ja auch irgendwie was, dass man sein Umfeld da gewissermaßen ein bisschen mit reinzieht. Also die Königsdisziplin ist ja, den Partner, die Partnerin irgendwie auch fürs Radfahren an sich zu begeistern. Das klappt manchmal mehr, manchmal weniger. Kann natürlich auch dann zu Konflikten führen. Also gemeinsame Touren mit dem Partner, der Partnerin. Ich glaube, das wäre nochmal ein Thema für eine ganze Folge irgendwie. Was da, welche Fallstricke da sind, wenn ja, Partner zusammenfahren.
Aber das ist eine schöne Geschichte
mal aus dem Funks. Stimmt, dass es auch gut funktionieren kann. Und mit welchen Tipps das richtig funktioniert, das stimmt.
Aber tatsächlich ist es ja schon so, dass der Lifestyle, den man ja eigentlich bewusst für sich selber entschieden hat zu leben mit dem Rennradfahren, dass der natürlich auf die Familie direkt abfärbt. Also die Frau, die Kinder, die haben ja gar keine Wahl, die müssen das ja irgendwo mitertragen. Sie haben vielleicht hier und da ein Vetorecht, aber ganz verhindern lässt sich es, glaube ich, nicht.
Ja, ich meine, das führt mich ja zu dem Punkt, den ich auch schon als Frage mir formuliert habe. Woran sieht man bei euch in der Wohnung, dass ihr Rennradfahrer seid? Also wenn man jetzt mal so gedanklich durch eure Wohnung spaziert, also ich sag bei mir mal, ich glaube 50% unserer Kaffeetassen haben irgendeinen Fahrradbezug. Über dem Küchentisch hängen zwei Poster mit Passo Stelvio und Mont Ventoux, also so stilisierte. Im Arbeitszimmer hängt halt über unserer Schlafcouch ein Rennrad, mein Rollenrad. Und genau hier im Wohnzimmer hängt irgendwie so ein altes Tour de France Plakat von, keine Ahnung, das ich mir auf irgendeinem Trödel mir gekauft habe. Also so ein Kunstdruck.
Also das ist tatsächlich eine gute Frage. Woran erkennt man den Rennradfahrer? Entweder an der Person oder halt dann im Umfeld, im Natürlichen. Das sind die Punkte, die du genannt hast, sind schon sehr relevant. Bei mir ist es aber auch ähnlich. Also so Medaillen, die man irgendwo hängen hat oder Startnummern, die man irgendwo aufgehängt hat, jetzt eher im Büro, aber auch im Eingangsbereich hängt vom Stifter Joch hängt was, und ich habe mein Finisher-Trikot vom Ötzi, mein erstes Finisher-Trikot, das hängt auch in so einem Rahmen bei uns im Wohnzimmer. Also es sind schon, man erkennt das schon.
Bei mir ist es eher, ich muss sagen, dekorationsmäßig nicht so sehr. Also irgendwo in der Schublade liegt natürlich auch der unvermeidliche Pizzaschneider von Parktool. Also der ist da irgendwo. Bei mir ist es eher Werkzeug. Ja. Bei mir ist eher Werkzeug, was dann, also das Rollenrad steht halt im Arbeitszimmer auf der Rolle, und dann ist halt irgendwo mal, dann bleibt halt mal der Drehmomentschlüssel draußen liegen oder irgendwie die neue Kassette liegt noch in der Verpackung irgendwie auf der Kommode oder so, weil die gerade erst angekommen ist. Also solche Sachen eher dekomäßig. Gut, an einer Tür hängen ein paar Radmützen, okay, das gebe ich zu, aber dann hört es auch schon auf.
Also bei mir tatsächlich auch eher so, dass das Kissen auf dem Sofa, wo ein Fahrrad drauf ist. Ansonsten ist es dekomäßig eigentlich relativ dezent bei uns. Also ich habe auch im Arbeitszimmer dann so mir mal eine Collage gemacht mit Startnummern, die ich mal irgendwie getragen habe, und da auch so ein paar Medaillen rangehangen. Lustigerweise haben wir bei uns im Wohnzimmer, wenn man reinkommt, hängt bei uns geradezu eine Wanduhr, die wir selber gebaut haben. Und das erste Mal, als mich ein Kumpel besucht hat, der mich auch vom Rennradfahren kennt, meinte so, ah, oh, geil, da hast du ja eine alte Felge genommen. Und ich so, nee, das ist einfach nur eine Holzplatte. Also der hat da einen Radbezug reininterpretiert, den es überhaupt nicht gab.
Ja gut, aber man erkennt dann einfach, oder man sieht dann halt in jeder runden Form, das ist dann halt ein Laufrad oder eine Kassette oder sonst irgendwas. Irgendwas mit Zacken, das wird wohl ein Kettenblatt sein.
Ja.
Mir ist noch aufgefallen, Stichwort Rennrad Lifestyle, dass wir eine eigene Sprache sprechen manchmal. Und zwar im Sinne von, dass gewisse Sätze untereinander uns Rennradfahrern allen klar ist, was gemeint ist, aber für den Außenstehenden es nicht klar ist. Als Beispiel, zum Beispiel heute fahren wir mal ein bisschen locker. denken halt Außenstehende wahrscheinlich oder Leute, die gerade erst mit dem Rennradfahren angefangen haben, diese Erfahrung noch nicht gesammelt haben. Oh, das ist aber schön, das finde ich gut. Heute wird ein bisschen locker gefahren. Dabei weiß ja jeder eingefleischte Rennradfahrer, jetzt ist höchste Vorsicht geboten. Es wird jetzt ziemlich heftig. Ja.
Hier wird über jede Kuppe drüber attackiert. Und
heute fahren wir kurz und flach.
In Fremdsprachen einen Einwurf zu bringen, auf Englisch heißt das Talking Pace. Das ist so, wenn man sich noch gut unterhalten kann. Ich hörte mal von einem ehemaligen Kollegen, der, glaube ich, bei Specialized mal mit Talking Pace unterwegs war und am Ende kotzend über der Leitplanke hing.
Aber tatsächlich diese Sprache oder wie man auch als Rennradfahrer auf Sprache reagiert, das funktioniert tatsächlich auch andersrum. Das ist so, wenn ich irgendwie meine Oma besuche, und sie zu mir sagt so, ach, endlich hast du mal wieder 3 Kilo mehr im Gesicht. Das ist dann, bei mir löst das so aus, um Gottes Willen, ich bin fett geworden, scheiße. Und für meine Oma ist das natürlich, ach, der Junge ist endlich wieder gesund. So, endlich ist da mal was.
Und bei dir ist einfach nur die Watt pro Kilogramm sind runtergegangen.
Ja, genau, bei mir wird dann im Kopf gleich so, oh Gott, 3 Kilo, warte, das sind 0,
ja. Ja, es fängt ja auch damit an, dass es, wenn mein Kleiner mit seinem Laufrad unterwegs ist und man denkt so, Laufrad ist was völlig anderes.
Also das ja. So, warum? Da führt es schon oft zu Verwirrungen auch mal, wenn man anderen Leuten gegenüber über Laufrad spricht. Also ohne, ich hoffe, dass ich uns jetzt hier nicht total, dass ich uns nicht die Blöße gebe, aber weiß einer von euch, warum wir zu den Laufrädern Laufrädern sagen?
Obwohl es ja eigentlich die Räder sind. Also wenn man ganz nicht.
Ist das einfach nur, um zu vermeiden, weil du das komplette Rad oft halt als Rad bezeichnet wird und du musst differenzieren zwischen einem kompletten Rennrad, was oft Rad heißt, und einem Teil eines Rennrads, das
der
Laufrad
auch Rad heißt.
Das ist eine sehr gute Frage. Fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so ein. Aber
weil mit Laufen hat das ja wirklich nichts zu tun.
Ich würde sagen, wenn sie fehlen, musst du laufen.
Oder das ist vielleicht der.
Wenn sie laufen, dann drehen sie sich halt.
Ja. Aber gut, okay, das ein
Läuft
ein Aufruf an.
Vielleicht können es die Hörerinnen und Hörer beantworten.
Genau, ein Aufruf an euch da draußen, wenn ihr wisst, warum das Laufrad, also nicht das, wo ein Zweijähriger drauf durch die Gegend flitzt, sondern quasi das Vorderrad oder das Hinterrad eines Fahrrads, warum wir das als Laufrad bezeichnen und nicht einfach als Rad oder als Fahrrad ist auch ein bisschen doppelt, aber dann schreibt uns doch an podcast@roadbike.de oder auf Social Media, auf Facebook oder Instagram und lasst uns wissen, wenn ihr bitte möglichst mit Quellenangabe, woher ihr diese Information habt. Ein weiterer heiß diskutierter Punkt, der oft nur ans Licht kommt im Sommer oder im Schwimmbad oder so, sind ja die rasierten Beine. Die sind auch so ein, finde ich, da ist die Überschneidung zwischen tatsächlicher sportlicher Nutzen und Lifestyle ist in meinen Augen größer, als so mancher das vielleicht zugeben möchte. Oder
also
habt ihr das auch?
Auf jeden Fall ein Aspekt, wo man den Rennradfahrer oder die Rennradfahrerin, ja, die Rennradfahrerin weniger, aber auf jeden Fall den männlichen Rennradfahrer sofort dran erkennen kann. Und das ist ja auch eine Frage des Lifestyles. Ja, also ich persönlich muss sagen, das ist absolut gesetzt und Pflicht und zum Rennradfahren gehören rasierte Beine. Wobei, ich weiß nicht, ich bin ja jetzt nicht so ein krasser haarlos Nazi, dass wenn jetzt irgendjemand ankommt beim Treffpunkt und der hat halt keine rasierten Beine, dass ich dann mit dem nicht reden würde oder sowas. Natürlich darf jeder das interpretieren, wie er will. Ich für mich muss aber eindeutig sagen, die rasierten Beine sind Pflicht und das ist natürlich einerseits immer diese Argumente von wegen, ja, und das ist irgendwie, keine Ahnung, 0,5 Watt Aerodynamik und das ist, wenn man sich die Beine dann massiert, ist das sinnvoll oder wenn man das eincremt. Das stimmt alles, vor allen Dingen dieses Eincremen-Argument. Aber ich für mich muss sagen, das ist tatsächlich in nicht zu knapper Bedeutung auch einfach eine optische Sache und ein Lifestyle dann tatsächlich, macht man halt einfach so.
in der engen Radhose, ich meine, Peter Sagan hat's vorgemacht, der kam auch mal mit Winterpelz an den Start bei irgendeinem Rennen in Südamerika, hat dann auch gewonnen. Also mit der Leistung kann nicht so viel mit der Leistung zu tun haben, obwohl ich das Argument tatsächlich auch immer gern ins Feld führe. Das sind quasi gratis Watt, die ihr euch da holt und wenn ihr die Beine rasiert, und zwar gar nicht so wenig. Aber ja, ich finde auch, es ist eine Optikfrage einfach und muss einem gefallen auch ein bisschen.
Bei mir geht diese Optikfrage sogar so weit, dass wenn ich jetzt im Schwimmbad bin und ich sehe andere Männer, die nicht Rennradfahrer sind und die haben da so ein Alf-Kostüm an den Beinen, ich finde das halt wirklich unschön. Also ich denke mir so, sag mal, könnt ihr euch nicht mal ein bisschen pflegen? Also bei mir hat sich das echt so gewandelt, dass ich das quasi auch von Nicht-Radfahrern verlangen würde, dass sie sich die Beine rasieren, weil es sieht einfach besser aus. Also diese ganzen Gründe mit Aerodynamik und Massage und Sturz und Regen und hast du nicht gesehen? Nein, es sieht einfach besser aus, Punkt. Und deswegen muss es so gemacht werden. Du bist kein Rennradfahrer, wenn du da mit so einem Alf-Kostüm rumfährst.
Ja, wobei ich da einwerfe.
Also vielleicht könnt ihr das Feedback zu diesem Punkt könnt ihr dann vielleicht direkt an Erik schicken.
Ja, wobei ich einwerfen muss, so dieser Punkt, wann man sich denn entschließt, sozusagen zum ersten Mal wirklich da das Messer anzusetzen und sich die Beine zu rasieren, hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wann man jetzt mit dem Radsport angefangen hat. Ich bin da relativ spät erst, also dazu gekommen, aber ich bin nicht schon in Jugendjahren Rennrad gefahren, wo ohnehin noch nichts wächst, sondern irgendwann kommt halt der Schritt, wo man sagt, okay, machst du den Cut, also im sprichwörtlichen Sinne. Und das ist schon irgendwie so ein Schritt, den man da relativ bewusst geht irgendwie. Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, man bricht jetzt sozusagen die Brücken hinter sich ab und sagt, okay, jetzt bin ich wirklich Rennradfahrer und nicht nur auf dem Rad, sondern auch abseits des Rades. Aber ich habe es irgendwann mal verglichen mit, wenn du Punk bist, du kannst von der innerlichen Einstellung her Punk sein, aber ein echter Punk muss sich halt dann den Iro schneiden. Ich weiß nicht, ob es dann bei Rennradfahrern auch irgendwie so ist, dass sozusagen die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe irgendwie, zumindest in Teilen, auch über die rasierten Beine einfach funktioniert.
Also da gibt's ja unter Rennradfahren, ganz kurz bei dem Punk kam ich drauf, gibt's ein ähnliches Phänomen. Das ist nicht der Irokäse, sondern das ist der Knierokäse. Das ist quasi diese Spur von Haaren auf dem Knie, die man immer verpasst unter der Dusche und dann erst sieht, wenn man zum ersten Mal die Radhose, die kurze anzieht, übers Knie und dann denkst du, hey, wieso habe ich denn da noch so ein Iro stehen?
Eine Landebahn.
Aber ich muss sagen, wo Brunki, du das gerade erzählt hast, wie und wann das bei dir war. Bei mir, ich habe mit 15 angefangen und mit 17 dann so richtig engagiert. Auch das war die Saison, wo ich das erste Mal viele Rennen gefahren bin. Und das war eine furchtbare Zeit, weil du bist ja quasi noch mitten in der Pubertät oder in der Spätphase der Pubertät. Du bist froh über jedes Haar, das wächst, ja, und sich dann aktiv entscheiden zu müssen. Die kommen jetzt halt alle weg an den Beinen. Da war ich dann auch nicht zu knapp ironischen und lustigen Kommentaren meiner Altersgenossen ausgesetzt.
Ja, das ist halt wirklich Commitment einfach. Da hast du quasi, du hast dich so fürs Rennradfahren entschieden, in so einer schwierigen Phase deines Lebens. Das ist nochmal, weißt du, das ist einfach, du hast gezeigt, ich bin voll und ganz Rennradfahrer.
Aber was ich auch zugeben muss, später hat das solche lustigen Aus-, oder auch aktuell hat das solche Aus-, Wüchse. Nein, klar, Scherz. Aber solche Auswüchse angenommen. Ich habe tatsächlich auch schon im Frühjahr, wenn ich im Winter eher habe wachsen lassen, im Frühjahr die Haxen rasiert, nur bis zu den Knielingen.
Okay, das ist natürlich sehr, da muss man genau auch beim Anziehen immer dann vor der Tour muss man genau abpassen, dass man da halt nicht zu hoch rutscht. Genau,
deswegen bin ich jetzt umgestiegen. Ich fahre entweder kurz und dann müssen sie komplett rasiert sein oder ich fahre Beinlingen. Aber
Knielingen war irgendwie nichts mehr dazwischen.
Aber auch Beinlinge über behaarte Beine, das funktioniert auch nicht so gut. Also meine Erfahrung. Deswegen bin ich eigentlich auch im Winter mag die Frequenz etwas nachlassen, was die Rasuren angeht, aber Winterpelz ist echt nicht mein Ding. Das würde ich auch im Winter, glaube ich, nicht mehr ertragen.
Ja, ist manchmal so ein Faulheitsding bei mir.
Als ich damals angefangen habe mit dem Rennradfahren, habe ich diese Entscheidung eigentlich relativ schnell für mich getroffen, das zu machen, weil es irgendwie dazugehörte. Und ein Freund von mir, der auch so ungefähr gleichzeitig mit mir angefangen hat, der hat sich immer ewig geziert und irgendwie, ich mache das jetzt. Nee, irgendwie doch nicht. Und immer hin und her und wusste nicht. Und irgendwann sagte seine Freundin dann zu mir, ich hoffe, der macht es endlich bald, damit Ruhe ist. Also meistens ist ja dann so, dass das die Partnerinnen das dann irgendwie ein bisschen komisch finden, wenn der Mann auf einmal dann rasierte Beine hat. Aber sie war dann so, ich
will, hey, du hast ja glattere Beine als ich.
Ja, so ungefähr, kannst du mir Tipps geben.
Wo hast du mir den Epilierer hingetan? Du sollst doch nicht über meinen benutzen.
Also sie war wirklich so, oh Gott, hoffentlich hat sich dieses Thema bald erledigt und der macht es einfach und dann ist Ruhe.
Ja, das sind diese glatten Beine, das ist ja sowas im Schwimmbad, wenn man jetzt eben nicht auf dem Fahrrad ist und sowieso erkennt, okay, da ist ein Rennradfahrer, sondern im Schwimmbad zum Beispiel oder im Sommer einfach, wo man ja eher so ein bisschen quasi untereinander erkennt und signalisieren kann, hey, wir sind beide Buddies. Wir wissen, was abgeht. Mhm. Ja, wir sind Rennradfahrer. Lass uns mal über die letzte Tour-Etappe sprechen.
Aber das können wir ja mal durch exerzieren. Also woran erkennt man ohne Fahrrad den Rennradfahrer oder die Rennradfahrerin? An den rasierten Beinen hatten wir gerade schon. Was gibt's da noch?
Die Profikante am Oberarm, an den Beinen. Idealerweise noch von den hohen Socken.
Ja, genau, die musst du irgendwie
die Bräunungskante ist natürlich.
In der Mitte des Unterschenkels muss die verlaufen und halt so idealerweise wie mit dem Lineal gezogen.
Ja.
Die ist natürlich auch Fluch und Segen, weil wenn man jetzt mal, also ganz objektiv finde ich, wenn du dann in einer kurzen Badehose so da stehst und ohne Shirt. Es sieht beknackt aus, einfach, wenn du da. Und auch wenn du mit diesen neuen Trikots, die bis zum Ellbogen die Ärmel gehen, und wenn du ein normales T-Shirt anziehst, hast du so einen Bereich Oberarm, der einfach richtig käsig aussieht. Also es macht einen wirklich, ja, und man kann sich ja nur mit Selbstbräuner einschmieren, weil so lange kann man sich ohne Shirt gar nicht in die Sonne legen, bis diese Kante dann wieder verschwindet. Also das ist, finde ich, ein sehr klares Erkennungszeichen.
Vor allen Dingen, wobei ja der ordinäre Radsportler liegt ja nie irgendwie groß in der Gegend rum, sondern der nutzt ja jede freie Minute, die er hat, um auf dem Rennrad unterwegs zu sein. Sprich, der Oberkörper kennt gar keine Sonne. Der Oberkörper hat die Sonne wahrscheinlich zuletzt im Kindesalter gesehen, als man noch nicht Fahrrad gefahren ist. Und wenn sich der Rennradfahrer dann mal irgendwo im Malleurlaub oder sowas mit nacktem Oberkörper an den Pool legt, dann ist er ja auch sofort unfassbar verbrannt, weil die Haut halt zum ersten Mal wieder Sonne sieht.
Ja, vor allem muss man doch dazu sagen, ich meine, ein Rennradfahrer mit nacktem Oberkörper ist ja nicht nur wegen der Bräunungskante kein ästhetischer Anblick. Ich meine, wir sind halt, da muss man sagen, das sind ja auch keine Triathleten, die irgendeine nennenswerte Oberkörpermuskulatur haben, sondern das sind ja eher so dürre Männlein, also zumindest mal die Profis und wahrscheinlich auch der ein oder andere Hobbyfahrer. Dann noch diese Bräunungskante, da, wenn du da oben ohne am Pool liegst, kriegst du wahrscheinlich Essen zugesteckt. Also
es ist nicht unbedingt, man wird, kriegt nicht irgendwie den besonders, wie soll ich sagen, ausgeglichenen Körperbau durchs Rennradfahren. Das stimmt auf jeden Fall. Und es ist, aber selbst, nehmen wir mal an, die Leute sind nicht halb nackig am Pool und selbst sie sind irgendwie komplett angezogen. Da gibt's schon auch ein paar, finde ich, ein paar Hinweise daraus. Also schon, wie man sich kleidet, da gibt's ja einige modische Accessoires vielleicht, die da die Rennradliebe durchblicken lassen. Also ganz einfach ist natürlich so eine Radcappy, die eigentlich ja unter den Helm gehört. Wenn man die aufhat, es gibt eigentlich nur, ist man Fahrradkurier oder eben Rennradfahrer, und die Fahrradkurier, die fahren ja auch meistens noch irgendwie Rennrad oder Fixie oder sonst was. Würdet ihr sowas, macht ihr sowas? Zieht ihr sowas an in, sag ich mal, freie Wildbahn ohne Helm? Ich sehe Kopfnicken und Kopfschütteln.
Ich auf jeden Fall. Also ich bin krass, wenn ich im Sommer, ich bin komischerweise auch anfällig für Sonnenstich oder so, oder zumindest die Sonne, die habe ich immer den Eindruck, die an heißen Tagen, die scheint mir direkt in den Kopf rein. Deswegen bin ich immer mit irgendeiner Mütze unterwegs, und ich mag diese normalen Schirmmützen, die finde ich ganz, ganz schlimm. Und irgendwie so eine Styler, jetzt also wirklich so eine Mütze aufsetzen ohne Schirm, finde ich persönlich ganz schlimm. Deswegen bin ich halt immer im Sommer mit Radcappy unterwegs, und finde das halt auch irgendwie, ja, das drückt eben dann auch meine Rennrad-Affinität aus. Also da kommt das eine zum anderen, der Schutz vor der Sonne und tatsächlich das modische Accessoire und Zugehörigkeit.
Jetzt gab es hier aus der anderen Ecke gab's ein Kopfschütteln.
Nee, ich bin also nicht so der Mützen, also generell nicht so der Mützenträger. Auch im Winter versuche ich es immer so, jetzt wenn ich nicht auf dem Rad bin, sondern so freizeitmäßig rausgehe, das irgendwie möglichst zu vermeiden, außer wenn es jetzt natürlich ganz eisig ist. Und irgendwie finde ich auch diese Radcappies, also vielleicht liegt es an meiner Kopfform, vielleicht rede ich es mir auch nur ein. Ich finde, das sieht halt irgendwie bei mir bescheuert aus. Also Radkäppi ja, aber dann muss dann halt noch ein Helm. Vielleicht
siehst du auch einfach grundsätzlich bescheuert aus.
Ja gut.
Um hier die Wogen zu glätten.
Das ist der Vorteil an einem Podcast.
Um die Wogen zu gelten, ich würde total unterschreiben, dass es Leute gibt, die haben ein Mützengesicht und Leute, die haben eben kein Mützengesicht. Da hilft die beste Mütze nichts. Und
ich habe keins.
Bei mir, ich habe schon öfter eine Mütze auf, keine Radkäppi so. Ich traue mich das manchmal nicht, weil es mich, ich denke, da outet man sich dann halt vollständig. Alles andere, es gibt ja auch noch subtilere Wege, das mit der Kleidung zu signalisieren. Also nicht über so eine Radkäppi, die es nur beim Rennradfahren gibt, sondern über vielleicht Marken, die man kennt, wenn man Rennradfahrer ist. Aber wenn man nicht Rennradfahrer ist, dann sagt er einem nichts und man bildet sich da kein Urteil über. Also da gibt's ja auch einiges. Oder habt ihr irgendwelche, wie sagt man heute auf Neudeutsch, so Casual Wear von irgendwelchen Radherstellern? Also ich meine, Rafa hat ja einiges da im Programm, aber gibt ja auch noch andere, die Shirts und Pullover machen.
Also, ja, das ist ja auch so ein Kleidungsstück, es gibt von Marathoner gab es von Castelli immer so ein Zipp-Jäckchen irgendwie mit Kapuze oder sowas, was man halt auch sozusagen in der Freizeit gut anziehen kann. Das sind halt so Marken, wenn du dann irgendwie Castelli siehst oder Rafa oder Endura oder was auch immer, die dann auch so Lifestyle-Klamotten haben, aber die du so bei Leuten außerhalb des Radsportkosmos nie sehen würdest, weil die da einfach nicht in dem Maße präsent sind.
Ja, aber ich finde auch so Klamotten irgendwie, das T-Shirt von irgendeinem Radmarathon, wo man mal mitgefahren ist oder sowas, oder vom GFNY in New York, wo ich mal mitgefahren bin, da habe ich ein T-Shirt oder so, das trage ich schon auch ganz normal im Alltag. Und
es kommt auch immer ein bisschen drauf an. Es gibt einige Trikots, die sind wirklich, die machen was her. Und es gibt aber auch andere, die man vielleicht dann auch, das sind vielleicht eher die man so gratis bekommt, irgendwelche Finisher-Trikots oder T-Shirts, die im Startbeutel drin sind. Boah, die sehen einfach halt, die sehen einfach nicht nach was aus. Und dann, trägt man sie natürlich auch nicht, weil sie einfach einem so nicht gefallen. Das kommt immer, finde ich, ein bisschen auch aufs Kleidungsstück an.
Also was immer ganz gut geht, finde ich, sind Radsocken jetzt im Sommer zu tragen, wenn du eine kurze Hose anhast.
Ja.
Weil das Problem ist ja immer, wenn du Sneakersocken trägst, machst du dir natürlich auch die Bräunungskante auf der Wade komplett kaputt. Deswegen müssen da natürlich dann auch, wenn du dann irgendwie nochmal nachmittags eine Runde spazieren gehst oder zum Einkaufen oder wo auch immer, müssen natürlich dann die Radsocken getragen werden, damit diese Bräunungskante ja nicht irgendwie um einen Millimeter verrutscht.
Ja, da gehört ja zum Rennradfahrer-Kleidungsstil auch so ein bisschen die Shorts eigentlich, so wie ab April die Temperaturen es einigermaßen zulassen, dass die Knie nicht sofort festfrieren, bin ich halt mittlerweile so ein Shortsträger, obwohl ich eigentlich qua meines Alters eigentlich aus dieser Zeit raus sein sollte. Irgendwann habe ich gelesen, jemand, der über 40 noch Shorts trägt, ist halt echt so...
hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
So ungefähr, aber...
Christian, wer hat, der kann. Also wenn man die Beine hat, dann darf man sie der Welt nicht vorenthalten.
Genau, dann denke ich halt auch so, hey...
Ich habe doch nicht umsonst rasiert.
Genau, so ungefähr. Ist mir doch egal. Ich bin hier Berufsjugendlicher. Und dann kommt es natürlich dazu, dass du diese knöchellangen Sneakersocken dann eher nicht nimmst, sondern weil du halt davon nicht genug hast. Aber Radsocken hast du halt genug im Schrank. Dann ziehst du die halt an. Und Fun Fact am Rande, weil die natürlich auch immer schön maximal hochgezogen werden müssen, wünscht sich mein Kleiner, also er ist jetzt gerade mal 2, dass er die Socken wie der Papa tragen möchte. Also bitte schön stramm das mit der Oberunterschenkel hochgezogen.
Ja, ja, ja.
Und du ganz Papa stolz, das ist mein Junge.
Ja, ja, und das ist dann der Große, den habe ich, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, der saß dann immer in der Badewanne, hat sich den Waschschaum auf die Beine geschmiert und hat gesagt, Beine sasieren. Die Beine rasiert.
Das ist doch mal eine ordentliche Erziehung hier. Also. Da kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Sobald die aus dem Laufradalter raus sind, dann gibt's nur noch Rennradlenker eigentlich.
Ich frage mich nur Sorge, gerade, wenn es dann zugeht, wenn sie schon weigern, die Fußnägel zu rasieren, wenn ich ihnen dann noch die Beine rasieren muss.
Ein Punkt, woran man definitiv Rennradfahrer und Rennradfahrerinnen auch ohne Rad erkennt und was mit Sicherheit auch zu diesem Verinnerlichen des Rennradfahrens dazugehört ist, wenn man Rennrad. Man ist zivil irgendwo unterwegs, es kommt ein Rennrad vorbeigefahren und man guckt hinterher. Man guckt auf das Fahrrad, man guckt auf, was hat die Person für Laufräder drin, was ist das für ein Rahmen. Und also das beobachte ich bei mir schon seit Ewigkeiten und das hat sogar meine Frau dann auch schon festgestellt und beobachtet und eigentlich gelobt und hat gesagt, ich finde es gut, du guckst nicht den Frauen, guckst nicht anderen Frauen hinterher, sondern wenn du irgendwo im Gespräch plötzlich den Faden verlierst und der Kopf der Kopf ruckt herum, dann ist irgendwo ein Rennrad hergefahren.
Ja, das gleiche.
Das sollte man allerdings aber auch dann möglichst am besten nur machen, wenn man zu Fuß unterwegs ist, sonst nicht, dass das zu irgendwelchen Unfällen führt, weil ich finde auch, das lenkt einen unheimlich ab, wenn da irgendwie ein cooles Rad vorbeikommt, vielleicht auch eins, was man sonst nicht so oft gesehen hat irgendwie. Und also das ist schon ist ein automatischer Reflex irgendwie, so lässt sich nicht mehr ändern irgendwie.
Ja, wobei, wenn dann dem Blick hinterher ein leises Kopfschütteln folgt, dann erinnere ich auch den Dialog, was hat der jetzt schon wieder falsch gemacht? Und so, wo soll ich anfangen? Okay, der Vorbau steht.
Du kannst doch kein Schutzblech an ein 6.000-Euro-Rad dran machen.
Der Vorbau ist nach oben geneigt, da fängt es schon mal an, so ungefähr. Und die Satteltasche,
was
transportiert der denn da hinten für quasi seinen kompletten Hausstand? Und
so das Reifenlogo war nicht über dem Ventil.
Ja gut, das siehst du ja manchmal gar nicht, aber so dieses, okay, der Vorbau ist nach oben gestellt oder eine riesen Satteltasche oder denkst du,
Das hat er nur schon umgebaut für seinen nächsten Alpenmarathon. Da habe ich nämlich gehört, da darf man das ausnahmsweise mal machen, dass man den Vorbau umdreht und auch die Spacer, die man vielleicht noch oben drüber hat, auch mal unten drunter macht. Ich sehe hier auch nur Kopfschütteln.
Aero is everything.
Und der Style fährt auch mit. Ja. Also das ist ja auch nicht zu verachten. Bei den ganzen Lifestyle-Aspekten, die wir jetzt genannt haben und auch diese Erkennungsmerkmale vor allem, gibt es denn irgendwelche Lifestyle-Aspekte bei euch, auf die ihr verzichten könntet oder die euch sogar peinlich sind, wenn ihr die bei euch beobachtet oder vielleicht auch bei anderen beobachtet?
Nö, ich würde sagen, ich bin eigentlich perfekt.
Ja. Davon gehe ich aus. Okay, dann bei anderen. Nein, also ich finde zum Beispiel, also manchmal so, ich weiß nicht, die racigste Oakley auch quasi irgendwie in der Freizeit anzuziehen, ist manchmal, finde ich, das bricht manchmal so ein bisschen, finde ich, mit dem Rest des Outfits und weiß ich nicht, muss nicht immer sein, aber ist eine sehr persönliche Ansicht.
Jetzt wollen alle.
Kommen hier die Vorlagen. Nee, ich weiß nicht, ich erinnere mich auch schon an Kollegen, mit denen ich mal Rad gefahren bin, die dann echt so auf diesen ganzen, ich esse oder kontrolliere, was ich esse, die dann echt von den belegten Brötchen, die es gab, irgendwie nur die Wurst runtergegessen haben und das Brötchen, also die billigen, einfachen Weizenkohlenhydrate einfach liegen gelassen haben. Und ich dachte so, also man kann es auch übertreiben, oder wenn dann hier nach, keine Ahnung, 80 Kilometern wird eingekehrt und dann irgendwie Kuchen und dann der eine will halt nur irgendwie einen trockenen Salat mit irgendwie einem Spritzer Öl drauf. Das ist dann auch so, wo du denkst, jetzt komm.
Jetzt komm, sei mal gesellig.
Genau, so ungefähr.
Also ich würde ganz gern auf das Beine rasieren verzichten, aber da müsste es quasi eine Alternative geben, dass ich irgendwie für mich sagen kann, so, da gibt's jetzt eine Methode, da sind die Haare einmal weg und dann kommen die auch nicht wieder. Also das Beine rasieren nervt mich schon, aber es ist quasi der einzige Weg, der zum Ziel führt. Und deswegen ist es für mich so ein notwendiges Übel.
Du würdest quasi nicht akzeptieren, einfach, wenn alle ihre Haare stehen lassen?
Nee, auf gar keinen Fall.
Ja, das ist sehr wichtig anzuklären. Ich dachte, es geht nur um quasi die Technik des Rasierens.
Ja, die nervt, die nervt mich halt. Die Zeit, ja, die da jedes Mal drauf geht, du musst es ja schon irgendwie, einmal die Woche solltest du es eigentlich schon machen im Sommer.
Vielleicht musst du dann doch mal in der Drogerie mal ein Regal weitergehen zu den Damenprodukten. Die haben da doch noch ganz schön viele Epilier, Lasern, Wachsen, Enthaarungscreme, da gibt's ja Wachsen, Sugaring, da gibt's ja einiges.
Ja, es vielleicht gibt auch einfach welche, die gehen zur Kosmetikerin und lassen sich die Haare entfernen mit irgendwie.
Die Wurzeln veröden oder so, also alles möglich. Aber Moritz, du sagst, nee, ist alles gut, wie es ist.
Ja, ich habe tatsächlich, also dieser Cappy-Spleen, den ich ja schon erwähnt habe, da habe ich auch schon mal negatives Feedback drauf bekommen, und zwar in dem Sinne, wenn du mit dem Ding auf dem Kopf rumläufst, ich kann dich dann einfach nicht ernst nehmen.
Das ist natürlich schwierig.
Ja, aber ja, das kann ich auch verstehen, dass es so ist, aber dann kommt bei mir immer das Argument mit der Sonne, und dass ich halt, wenn ich halt einen Sonnenstich habe und dann Unfug rede, dann kann man mich ja auch nicht ernst nehmen.
Wie ist es denn, also das ist jetzt nochmal der Aufruf an euch draußen, wie ist es denn bei euch, gibt es irgendwelche Aspekte des Rennradfahren, die euch, die ihr selber macht, die euch peinlich sind oder die ich bei anderen peinlich sind, die ihr gerne quasi da verbannen würdet oder die ihr gerne nicht mehr sehen würdet, dann schreibt uns doch eine E-Mail an podcast@roadbike.de. Da würden wir uns sehr drüber freuen, und dann würden wir das mal in einer der kommenden Folgen zum Besten geben, wenn da ordentlich was reinkommt.
Und wie immer gilt natürlich, schickt uns euer Feedback zu dieser Folge und zu allen anderen Folgen. Hört mal rein, es sind mittlerweile über 70 Folgen vom Podcast Faszination Rennrad. An podcast@roadbike.de könnt ihr schreiben und uns natürlich auch eure Vorschläge für ein Thema schicken, über das wir uns mal unterhalten sollen.
Genau, und wenn ihr gerade dabei seid, den Podcast zu hören, dann egal auf welcher Plattform das ist, es gibt ja einige Plattformen, da könnt ihr uns eine Bewertung dalassen, da würden wir uns über eine gute Bewertung natürlich freuen. Wenn uns euch der Podcast nicht gefallen hat, dann schreibt uns erstmal eine E-Mail, dann können wir vielleicht da noch was ausmachen, da wieder doch eine gute Bewertung. Aber genau, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder auf ähnlichen Portalen, da würden wir uns sehr freuen. Wenn ihr noch mehr zum Thema Rennrad generell wissen wollt und wie ihr quasi noch mehr von diesem Lifestyle mit in euer Leben nehmen könnt, dann holt euch doch einfach die Roadbike, das gedruckte Heft. Das gibt's am Kiosk, das gibt's aber auch im Internet unter roadbike.de/Abo oder roadbike.de/Heft. Da findet ihr alle Infos. So ein Abo ist auch einfach super praktisch, weil da müsst ihr nicht immer zum Kiosk rennen, sondern das Heft kommt immer pünktlich jeden Monat zu euch nach Hause. Und das zu einem unschlagbaren Preis. Ich verspreche es euch. Und im Internet auf roadbike.de findet ihr natürlich auch noch viel mehr zum Thema Rennradfahren. Und auf Social Media gibt's uns auch. Auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram findet ihr uns als Roadbike Magazin und könnt uns kontaktieren und einfach euch alles reinziehen, was mit dem Thema Rennrad zu tun hat.
Und das Beste, wir haben jetzt seit zwei Ausgaben eine neue Rubrik, und zwar ist das die Community. Das ist eine Doppelseite, die ihr füllt mit euren Inhalten, und da sind wir sehr gespannt auf das, was ihr uns vorschlagt als Thema, ob das ein Erlebnisbericht ist, ob das eure Fahrräder sind, ob das eure Fotos sind, eure Lieblingstouren, was ihr mit eurem Verein oder mit eurer Trainingsgruppe oder was weiß ich auf die Beine stellt. Überrascht uns mit euren Geschichten und schickt uns gerne die Themenvorschläge, und dann stehen die mit ein bisschen Glück in der nächsten Roadbike-Ausgabe drin.
Genau, deswegen bleibt uns nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, und wir freuen uns auf nächstes Mal.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.